verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 3. November 2005 ist Werner Pfennig. Für Sie heute am ersten Donnerstag die Esperanto-Welle. Und ich frage jetzt gleich mal den Werner, was machen wir denn heute?
Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist also die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Wir haben für Sie sorgfältig vorbereitet etwa 10 verschiedene Themen. Ich sage nicht alle an, weil das zu lang wäre. Aber wir werden der Tradition entsprechend etwas sagen, was hat der Esperanto-Verein Neubrandenburg bisher gemacht im letzten Monat. Was hat er noch vor in diesem Jahr 2005, das bald zu Ende geht? Dann werden wir etwas sagen über den Berliner Esperanto-Verein. Der hat ein ganz großes Problem derzeit. Dann etwas über unsere polnischen Nachbarn aus Köslin, Koszalin. Dort war eine Veranstaltung, La Dudek Sepa Esperanta Printempo, also eine Veranstaltung, die zum 27. Mal dort stattgefunden hat. Dann werden wir etwas sagen zum Deutschen Esperanto-Bund. Und der René wird was sagen zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Esperanto-Bundes. Dann eine Information, dass in der Uni Greifswald eine Magisterarbeit geschrieben wird. Dann werden wir etwas sagen zum Esperanto-Weltbund und insbesondere zu einigen wenigen Dingen, die dort erwähnt werden in der letzten Zeitschrift. Dann werden wir eine Lektion in Esperanto übergeben und eine Enthüllung. Wir haben es eingeführt seit einiger Zeit, dass wir immer Sensationen oder Enthüllungen, so wie die Boulevardpresse das so macht, lassen sich überraschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das ist unser Programm. René, was machen wir jetzt?
Ja, als erstes haben wir das 40. Wochenendseminar stehen, stimmt's?
Das machen wir. Ja, 40. Esperanto-Wochenendseminar. Das ist natürlich nicht 40 Jahre Seminar, sondern wir haben zur DDR-Zeit zwei Seminare durchgeführt.
Ach ja, eins
in einem Jahr,
im Februar immer,
ne? Einmal im Februar, einmal im Oktober. Und aus diesem Grunde sind also mehr Seminare als Jahre vergangen. Aber seit 78, wie viel ist das so her? Etliche, also mehr als 20 Jahre. Da denke ich, das ist auch eine stolze Zahl. Also wir haben das 40. Wochenendseminar durchgeführt für Esperanto. Da waren zwei Kurse, die einmal mehr auf Grammatik getrimmt war, ein Kursus, ein anderer Kursus mehr auf Dialog, auf Diskussion, denn das muss man ja üben, auch in der Esperanto-Sprache. Wir hatten auch einen Ausländer dabei aus Schweden, der zum ersten Mal Esperanto in der Praxis erlebt hat und schon sehr gut sprechen konnte. Ja, René, warum lernen wir eigentlich Esperanto? Was hat das für einen Sinn? Denn ja, alle sprechen ja Englisch, sogar Putin soll angeblich...
Was, der auch? Was,
ne, aber, ne, das glaube ich nicht, aber die Angela Merkel, die kann.
Ja, da, was die Merkel spricht, das ist erstmal nicht so wichtig für uns hier.
Überhaupt nicht, gar nicht.
Nee, wir sprechen Esperanto, weil wir was für die Völkerverständigung tun wollen und weil wir uns, weil wir auch mal nicht nur im deutschen Sprachraum uns bewegen wollen, sondern auch in allen möglichen Ländern. In Polen haben wir Freunde und Bekannte und in, weiß ich, wo noch?
Na, überall in der ganzen Welt. Ich zitiere immer gerne ein Wort aus die US-Amerikaner, die Esperanto-Freunde aus den USA geprägt haben, die sagen, lerne die Englisch, also die angloamerikanische Sprache, um dein Brot zu verdienen in der Welt, aber lerne Esperanto, um Freunde zu finden und Freundschaften zu pflegen. Und aus diesem Grunde, denn Esperanto ist ja eine Plansprache, die vor ca. 100 Jahren begründet wurde. Das ist also für eine Sprache sehr wenig.
Sie wird bald 120.
120. Und ich meine, die deutsche Sprache ist nicht viel älter. Die ist nur 500 Jahre alt.
Wenn ich das mal richtig gelesen habe, ist sie eigentlich schon 120. Das hat mit dem ersten Buch so lange gedauert, weil damals die russische Zensur so lange gebraucht hat.
Ja, die russische Zensur wollte ja nicht, dass man neben Russisch noch andere Sprachen spricht. Selbst das polnische Volk, das gehört ja zum großen Teil zu Russland. Warschau war eine russische Stadt sozusagen. Ja, die wollten nicht, dass die ihre nationalen Sprachen sprechen, weder Polnisch noch Litauisch noch sonst was. Na, und schon Esperanto gar nicht, dann will man ja aus dem russischen Reich ausbrechen. Jetzt mal geistig. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen war das in Russland sehr problematisch. Zumal Esperanto ja ein nicht-kyrillisches Alphabet verwendet. Naja, das sind 120 Jahre. Jawohl, René, so ist das. Und das Geheimnis vom Esperanto ist ja eine regelmäßige Grammatik, ein durchdachtes Wortbildungssystem und die Vokabeln, die man als Wortwurzeln vorfindet in den Wörterbüchern. Man kann also als praktizierender Esperanto-Sprecher aus jeder Wortwurzel, die also im Wörterbuch steht, ca. 15, 20 Ableitungen ganz spontan anwenden. Und das macht er auch, der Praktiker.
Achso, du hast jetzt das Faltblatt da mit, was wir
ja,
auf unserer Vereinsseite haben.
Ne? Wir haben ein Faltblatt, da steht das alles so kurz drin. Und das verteilen wir, das ist auch, kann man sich bei uns anfordern, wer das möchte.
Das kann man im Internet runterladen.
Man kann das vom Internet runterladen. Wir bitten also unsere Hörer, die Internetverbindungen haben.
Achso, dann müssen wir mal die Adresse sagen.
Da sagen wir mal schnell die Adresse. www.esperanto-nb.de. Das ist also die Adresse im Weltnetz für den Esperanto-Verein Neubrandenburg. Ja, und die Besonderheiten, warum wir nun Esperanto lernen, sind ja weiterhin die genannte regelmäßige, einfache Grammatik. Man muss sich also vorstellen, dass man eigentlich keine Deklination lernen muss. Die Konjugation der Verben existiert praktisch nicht. Es gibt keine Unregelmäßigkeiten, weder in der Orthographie, noch in der Grammatik, noch sonst irgendwie. Zum Beispiel wird alles klein geschrieben.
Bis auf Eigennamen, Untersatzanfang.
Einige wenige Eigennamen, Untersatzanfang, ja, deswegen brauchen wir auch zwei verschiedene Buchstaben für den gleichen Laut. Es gibt ein Laut, ein Zeichen im Esperanto. Das ist eine gewaltige Sache. Die Deutschen haben das Alphabet, was wir in der deutschen Sprache jetzt haben, genügt eigentlich gar nicht unserer eigenen Sprache, weil die Zischlaute nicht richtig dargestellt werden können und so weiter. Da bleiben wir beim Esperanto. Die Wortstellung ist frei, man kann sie so und so machen. Wichtig ist nur, dass es einen Pflichtakkusativ gibt, so damit man weiß, wo immer das Objekt sich befindet. An der Wortendung erkennt man den Worttyp. Also schon an der Endung sehe ich, ist es ein Verb, ein Adjektiv, ein Substantiv, in welchem Fall, ist alles zu sehen. Und die Wörter werden praktisch, das erwähnte ich schon, wie ein Baukastensystem aufgebaut. Ich kann also die Wörter zusammenstellen, das ist also durchaus gewünscht und gewollt, denn dadurch spare ich sehr viel Lernmaterial, also Lernkraft. Ja, und das möge erst einmal reichen. Warum lernen wir weiterhin Esperanto, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir lernen es als Angebot. Wir wollen weder der deutschen Sprache Konkurrenz bilden oder bieten. Wir wollen schon gar nicht dem Englischen, das ja nun als große Weltsprache sich zumindest in Europa und in vielen anderen Staaten etabliert hat. Ganz im Gegenteil. Wir sind ein Vorschlag, wie es auch noch anders möglich ist. Und besonders begeisterte Esperanto-Anhänger sind diejenigen, die kommen aus den anglophonen Staaten. Das ist jetzt das Eigenartige, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, man kann also weltweit mit der Esperanto-Sprache arbeiten. Ich habe alles in der Esperanto-Bewegung, was ich benötige. Es gibt Bücher, es gibt Literatur, es gibt Fachwörterbücher, es gibt Organisationen. Und ganz zum Schluss unseres ersten Teils ist Esperanto aufgebaut in den Pyramiden wie jede andere Organisation, die weltweit operiert, in den Vereinen des Ortes. Es gibt dann die Regionalvereine, in Deutschland sind das die Landesvereine, Landesverbände, den gesamten Deutschen Esperanto-Bund, dann den Esperanto-Weltbund. Und alle diese Dinge übrigens wurden auch zum Esperanto-Seminar dargeboten, denn unsere jungen Freunde, die neuen Freunde, die möchten ja wissen, wie funktioniert eigentlich dieses Esperanto-Volk, denn wir sind ja ein kleines Volk eigentlich, das aber nun in 200 Ländern der Welt existiert. Und wie kommt man da rein und wie kann man das da bewegen? Und alle diese Dinge sind neben des Erlernen einer Sprache, von der Basis an bis hin zum Dialog und Witze erzählen von mir aus und bis hin zur Literatur, zu den Strukturen der Bewegung und so weiter. Alles. Und das Weltnetz, Internet gehört unbedingt dazu, dass insbesondere die jüngere Generation, die unter 30-Jährigen ganz intensiv nutzen. Und jetzt sagt die Regie eine kleine Pause.
Ja, jetzt machen wir Musik, weil wir ja nicht selber singen können so gut. Dann machen wir die Musik, nehmen wir die CD, die wir schon zigmal hatten, ist aber egal. Tut Monda Musiker den ersten Titel, Ki Am Ni, wenn wir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Wir senden für nicht nur für die Neubrandenburger und die Umgebung, sondern auch in der ganzen Welt, denn unsere Sendungen werden im Weltnetz aufgespeichert in einem Radioarchiv. Da kann man also auch auf Singapur oder sonst wo zu jeder Zeit auch die rückliegenden Sendungen noch einmal aufrufen und hören. Ja, wir wollten über den Esperanto-Verein Neubrandenburg sprechen. In diesem Esperanto-Verein sind ja die Esperanto-Freunde der Umgebung hier organisiert. Und wir werden die nächste Veranstaltung am 23. November haben. Am 23. November von 17 bis 19 Uhr.
Und wo?
Und wo? Das ist in Weitin, dort ist im Wohngebiet Weitin. Treffen wir uns in einem schönen Häuschen. Und leider haben wir alle leider einen Platz. Wir hätten gerne, dass wir 200 abends sind, aber da passen so 15 bis 20 rein. Und wir werden also in diesem Häuschen in Weitin uns treffen und ein Programm veranstalten, in dem wir noch einmal Rückblick halten über das Jahr 2005, in dem wir noch den Rest des Jahres planen, ist ja nicht mehr viel, und in dem wir schon eine Vorschau geben auf das kommende Jahr. Im Jahr des Herrn 2006 wird ja natürlich auch wieder Esperanto existieren und so weiter. Also das ist ein typischer Vereinstag. Wir werden auch über Zeitschriften sprechen, über persönliche Probleme. Alles das gehört in ein Vereinstreffen hinein. Natürlich pflegen wir denn da auch die Esperanto-Sprache. Das ist also am 23.11. 17 bis 19 Uhr. Wer sich dort mal spontan anmelden möchte, und mit dem sprechen wir natürlich dann auf Deutsch, der ist herzlich gerne dort willkommen. Dann aber bitte anmelden telefonisch über das Telefonbuch von Neubrandenburg, Familie Pfennig auf den Datzeberg oder Familie Levin aus der Oststadt. Beide sind zu finden im Telefonbuch Neubrandenburgs oder über das Weltnetz sind unsere Anschriften auch drin in dieser besagten Anschrift www.esperanto-nb.de. Da finden Sie auch unsere weiteren Anschriften. Der nächste Punkt ist nicht so erfreulich.
Du hast noch wir haben noch nicht erwähnt, dass wir auch im Dezember noch was
wählen. Im Dezember habe ich leider vergessen. Ja, René, vielen Dank. Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, den wir im Esperanto-Verein durchführen, ist der Samenhoftag. Das nennt sich der 7. Landessamenhoffest 2005. Da ist es so, im Dezember feiern alle Esperanto-Freunde der Welt den Samenhoftag. Das war ja der Initiator der Esperanto-Sprache. Und das wird am 10. Dezember sein in der Stadt Güstrow. Und da werden wir mit Vorträgen und so weiter dann das Esperanto-Fest begehen und wir machen dann da auch ein bisschen Leitungstätigkeit, das heißt, wir wählen den Landesvorstand neu. Es gehört dazu auch ein bisschen Kaffeeklatsch und wenn das Wetter erlaubt, auch ein bisschen Tourismus, indem wir durch die Stadt wandern. Das ist also der 10. Dezember und damit schließen wir unser Jahres, den Reigen unserer Veranstaltungen im Jahr ab. Ja, nun wollte ich was zu Berlin sagen. Die Berliner und Brandenburger, die beiden Esperanto-Vereine, haben sich ja zusammengeschlossen zu einem preußischen, zum Berlin-Brandenburger Esperanto-Verein, so etwa, ich habe hier nur die Esperanto-Version, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch das genannt wird. Und da muss man nur was Trauriges sagen, es gibt in, oder gab in Berlin ein Esperanto-Haus. Dort haben junge Leute ein Haus gekauft, 4 Etagen, und haben das zu einem Esperanto-Haus ausgebaut. Und zwar haben die Folgendes gemacht, die haben vermietens 3 Etagen an Esperanto-Freunde, die müssen richtig Miete bezahlen. Und die eine Etage ist umgebaut als Esperanto-Zentrum. Sie wissen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Esperanto-Bewegung backt nur kleine Brötchen, wir sind sehr bescheiden. Und nun wurde in diesem oberen Geschoss die Esperanto-Bibliothek aufgebaut, denn Esperanto-Sachen, es gibt ja nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Fahnen und alle möglichen Dinge, die man natürlich auch aufbewahren muss, CDs und Filme und ich weiß nicht was alles. Alles das ist dort deponiert oder war dort deponiert. Und nun ist vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, das Haus total abgebrannt.
Der Dachstuhl, ne?
Der Dachstuhl total abgebrannt. Also das, was Esperanto betrifft, ne? Ja, im September. Und alles, was Esperanto betrifft, ist verbrannt und flog dann mit dem Feuersturm durch die Stadt Lichtenberg in Ostberlin. So, und nun hat man nach einigem Hin und Her, erstmal, es war Brandstiftung, das weiß man inzwischen, man weiß aber nicht, wie und wer das gewesen ist. Das auch nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass sich die Besitzer dieses Esperanto-Hauses sich zusammengetan haben, wieder angefangen haben und sie haben eine Baufirma beauftragt, ein neues Projekt zum Wiederaufbau des Hauses zu machen und sie fangen also schon an. Es gibt da die tollsten Ideen und es wird also wieder neu entstehen. Leider sind, wie gesagt, alle Esperanto-Materialien entweder durch Feuer oder durch Wasser und auch alle 3 Etagen des Hauses sind, die weiteren 3 Etagen, sind unbewohnbar, weil es Wasser ist gekommen von der Feuerwehr. Naja, das war so am Rande. Und man hat also dort große Pläne in Berlin und wir hoffen, dass die Brandenburger und Berliner Esperanto-Freunde dieses Haus in möglichst kurzer Zeit wieder neu entstehen lassen, sodass es ein weiteres deutsches Esperanto-Zentrum gibt. Wir sind ja auch im Esperanto typisch föderal. Die Deutsche Esperanto-Bibliothek ist in Südbaden. Das derzeitige Hauptbüro ist in Freiburg, auch in Baden-Württemberg. In Hamburg und in anderen Ländern gibt es Esperanto-Häuser, die meistens durch Erbschaften dem Esperanto-Verband zugefallen sind. Naja, und nun in Berlin auch. Und wir freuen uns, dass das weitergeht. Sie sind auch sehr gerne bereit, dort in Berlin über dieses Problem weiter zu sprechen, denn es wird damit noch nicht zu Ende sein. So, das nächste ist, ich wollte was über unsere polnischen Freunde sagen. Wir sind ja mit dem Esperanto-Verein in Köslin, Koszalin, sehr eng verbunden, seit über 30 Jahren. Und da war also eine Veranstaltung, die machen da so eine Art Treffen. Das nennt sich Czwarte Esperanta Printempo, also ein baltisches Esperanto-Treffen. Und das fand statt, ist Schluss. Und es war dort ein hochinteressantes Angebot an Ferien, also an Freizeit. Und auch ein anspruchsvolles Angebot an Vorträgen. Zum Beispiel, welches Sprachenproblem gibt es in der EU? Da werden wir heute auch noch drüber reden. Das hat also der Präsident des polnischen Esperanto-Bundes dort vorgetragen. Der Chef des Esperanto-Vereins Köslin, Koszalin, der schon 15 Mal dabei ist und das auch organisiert, hat über die Geschichte dieses Treffens gesprochen. Das sind ja 27 Jahre oder Male stattgefunden. Es wurde dort musiziert. Die Esperanto-Freunde musizieren sehr gerne. Es gab sehr viele Ausflüge, kleinere und größere. Es gab eine Tombola. Ein Freund aus unserem Bundesland hat dort einen interessanten Vortrag gehalten. Er ist also Musikkenner und hat seinen Titel, also sein Vortrag über die Musik hatte den Titel Esperanto im Frühling. Quatsch, die Musik im Frühling oder Frühlingsmusik. Er hat dann also dort Musikstücke vorgestellt, die den Frühling behandeln.
Ja, dann gab es einen Vortrag über 750 Jahre Königsberg. Königsberg ist ja jetzt russisch. Und da haben einen Film gebracht, die Königsberger Esperanto-Freunde, 750 Jahre Königsberg. Das war eine Halina Gorotzka aus dieser Stadt. Und sie freut sich, dass sie eben Königsberg feiern kann, 750 Jahre. Die Russen haben sehr lange überlegt, ob sie nur 60 Jahre Kaliningrad feiern oder ob sie sich bekennen zu 750 Jahre Stadt Königsberg oder 800 Jahre deutsche Kultur und inzwischen russische Kultur in diesem Gebiet. Und sie haben sich zum Glück so entschieden, dass sie sowohl die 800 Jahre deutsche Kultur einbeziehen und auch die 60 Jahre der russischen Kultur dort in diesem Stück Land. Ja, das war über unsere polnischen Freunde. Die haben übrigens ihre neuen Seiten im Weltnetz. Das ist ganz einfach: www.esperanto.koszalinskie.info. Wer das wissen möchte oder nicht versteht, das Polnische, der René hat das in den Seiten des Internets von unserem Verein.
Bei den Esperanto-Links.
Bei den Esperanto-Links bitte nachschauen. Und die Esperanto-Freunde aus Kesselin haben dort ein sehr schönes Angebot. Das zu unseren Freunden aus unserem Nachbarland. Wir sind ja jetzt alle in der großen europäischen Familie vereinigt. Und das ist eine sehr schöne Sache. Das nächste wäre, René,
vielleicht Musik. Wir sind schon bei 20 Minuten.
Dann machen wir erstmal Musik.
Wir singen ja nicht selbst. Jetzt können wir den Titel machen, den ich vorhin schon angesagt hatte. Ich hatte mich nämlich wie manchmal hier verhaspelt und hatte den letzten und nicht den ersten erwischt. Egal, jetzt kommt also Wenn wir, Ki am Ni.
Signalon. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Ich habe gerade gesehen, es kommt manchmal was aus unseren Pausengesprächen, das ist nicht beabsichtigt. Übrigens in den Pausen sprechen wir hier auch Esperanto. So, zum Esperanto-Bund, zum Deutschen Esperanto-Bund, der ja nun auch schon sehr betagt ist. Wir haben dort eine Hauptzeitschrift, die kommt heraus unter dem Titel Esperanto aktuell und ist in Deutsch und in Esperanto geschrieben. Und da haben wir einfach mal etwas herausgewählt, was sehr schnell vorzutragen ist. Sie wissen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Goethe-Institute, die in Deutschland, nicht in Deutschland, sondern für Deutschland weltweit, für unsere Sprache, unsere Kultur werben, die haben eine Plastiktüte bedruckt, eine, die zur Werbung ist und die man eben verteilt und verschenkt. Und da ist in 47 Sprachen ein Gruß drauf, guten Tag, unter diesen 47 Sprachen auch Esperanto, und das heißt dann Bonan Tagon. Das nebenbei so, das ist so die Kleinigkeit, die uns als Esperanto-Freunde natürlich auch erfreuen. Ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Geschichte gibt es in Fulda, das ist in Hessen. Da wohnt auch ein Kardinal in Fulda. Jedenfalls gibt es dort ein großes Kongresszentrum. Das ist im Bau und fast fertig. Und das heißt Esperanto. Das ist etwas ganz Erfreuliches. Also etwas ganz Großes, viel größer als die Stadthalle oder hier die Ostpreußenhalle, nee, wie heißt die, Sporthalle in Neubrandenburg. Also noch größer. Und das nennt sich Esperanto. Das hängt damit zusammen, dass man dort mal mit Esperanto etwas zu tun hatte. Es gibt dort auch eine Esperanto-Straße. Und inzwischen hat der Magistrat von Fulda sich entschlossen, auch ein Freibad Esperanto zu nennen, sodass also Esperanto in Fulda recht tief verankert ist, also auch ökonomisch. Und das ist also ganz toll. Und die Esperanto-Freunde müssen mal gucken, ob sie da auch mal einen Kongress durchführen. Ja, übrigens ist das der größte Schriftzug in der Welt, vermutet man, weil die Schriftzüge mit dem Wort Esperanto einige Meter groß sind, jeder Buchstabe. Ja, und wer da mal nachgucken möchte, unter www.tagungshotel.com und so weiter. Es gibt eine Netzversion der Tageszeitung Nord und hat man Folgendes publiziert, dass die Kirchen, die christlichen Kirchen, nun auch mehr Ökumene unter sprachlicher Gleichberechtigung machen. Und da haben sie also geschrieben, wir wollen also eine ökumenische Verständigung haben, und die geht natürlich über die Sprache, über die Zungen, und egal in welcher Zunge die Menschen sprechen mögen, sie sollen miteinander auskommen. Und da hat man auch Esperanto eingefügt in diese Geschichte und hat dort also viele Esperanto-Texte mit also eingebaut. Ja, man muss dazu sagen, Bibel gibt es in Esperanto, ein Gottesdienstbuch. Der Papst, oder nee, nicht der Papst, sondern der Vatikan hat Esperanto als...
als Radiosendung.
Nein, nicht nur als Radiosendung, der Papst, der Alte, konnte auch Esperanto. Nein, aber es ist also als Gottesdienstsprache anerkannt. Ja. Dazu muss man also verschiedene Bücher gedruckt haben und andere Dinge. Naja, und weiter in unserer Zeitschrift, das ist ja das... die Hauptzeitschrift für die deutschen Esperanto-Freunde.
Seit einiger Zeit auch für die Österreicher.
Und auch für die Österreicher, für die derzeit, die noch in einem deutschsprachigen Raum leben. Es sind ja nicht viele Länder mehr, es sind ja nur noch die Österreicher, die Deutschen, die Schweizer zum Teil, die Luxemburger, Liechtenstein und so weiter. Das sind also noch deutschsprachige Völker. Wir waren mal ein bisschen größer, aber durch die Kriege hat man das so gemacht, dass wir haben ja die Kriege alle verloren, die letzten. Naja, die Welt ist eine große Zeitschrift, die hat Folgendes geäußert in einem Beitrag von Wolfgang Reinhardt. Man hat also konstatiert, also festgestellt, dass das Englisch sich nun auch als EU-Sprache durchgesetzt hat, das ist nur ein Fakt, aber man sagt und warnt und sagt, die Völker möchten aber nicht unbedingt sich immer in einer Sprache eines fremden Volkes ausdrücken. Das ist also psychologisch ganz wichtig, denn wenn man die Sprache eines fremden Volkes, in diesem Falle der Großbritannier, verliert man seine eigene Identität, weil man bewusst oder unbewusst, so steht es, allmählich deren Denkweise und deren Kultur übernimmt. Das merken wir auch im Radio, jeden Tag im Fernsehen und in der Werbeschrift, dass wir langsam amerikanisiert werden. Die Menschen machen das aber oder nehmen das sehr begeistert in Deutschland an. Es gibt kaum dagegen etwas, und wir müssen damit rechnen, dass das, also Englisch, oder können damit rechnen, dass Englisch unsere Heimatsprache einmal ist. Naja, aber die warnen noch davor, sagen noch, es ist nicht zu spät, es ist nicht gut, wenn die Völker ihre Sprachen aufgeben. Die Franzosen sind da ein bisschen mehr dagegen. Und das ist also ein ganz großes Problem. Und es gibt auch in Europa jetzt eine Rückwärtsbewegung zum Teil wieder, also weg vom amerikanischen Englisch, zurück in unsere nationalen Sprachen. Sie hören das mitunter aus Großbritannien. Die sprechen da nämlich alle gar nicht Englisch. Sie merken das auch in Irland, wo man wieder das alte Gälisch weckt oder wieder neu entdeckt. Sie merken das aus Spanien, wo einige Völker wieder in ihren Sprachen, sie wollen sogar autonom sein. In der Schweiz sowieso. Die Schweiz hat das sehr elegant gelöst durch ihre 4 Sprachenbereiche. Man kennt meistens nur 3. Es gibt auch diese romanische Sprache, die da noch von einigen wenigen Tausend...
Im Südosten, ja.
Ja, einige Hunderttausend gesprochen wird. Naja, und das ist also eine keine richtige große Tendenz, dass man sagt, nur noch Englisch. Es gibt auch das Dagegenteilige. Immer wenn jemand irgendwo gegen drückt, dann gibt es dann eine Rückbewegung. Zum Beispiel auch in Schweden, die nur sehr englischfreundlich sind, hat man festgestellt, dass die Studenten sich gar nicht mehr in Schwedisch ausdrücken können, wenn sie zu ihrem Fachgebiet was sagen sollen. Und da sagen dann die schwedischen Wissenschaftler selber, das ist ungesund. Es kann doch nicht sein, dass wir unser Schwedisch total verlieren und bestimmte Fachbereiche nun gar nicht mehr in Schwedisch ausdrücken können. Nicht? Man muss also die Sprache auch dort pflegen. Und aber wie gesagt, Englisch, wir wollen als Esperanto-Freunde nicht gegen Englisch, aber wir sind, das muss man vielleicht ab und zu sagen, Esperanto sagt, lerne unbedingt deine Muttersprache, die Sprache deines Volkes. Und wir Deutschen würden dann sagen, lerne entweder Dänisch oder Sorbisch oder Plattdütsch, das ist ja auch eine Sprache. Das ist die Sprache deines Volkes, aus dem du kommst, oder Bayerisch, das ist ein Dialekt. Lerne dann das Hochdeutsch von Martin Luther, 500 Jahre eine übrigens auch künstliche Sprache. Das spreche bitte im gesamtdeutschen Raum, aber ein sauberes, gutes Hochdeutsch, nicht vermengt mit dialektischen Worten oder Worten aus den Dialekten. Und sprich international, sagen die Esperanto-Freunde, eine neutrale Sprache, die nicht aus einem Volk kommt. Und das haben die Europäer vor 500 Jahren schon wunderbar hingekriegt, auch vor 1000 Jahren. Da hat man Latein gesprochen. Das alte Kulturland, das christliche europäische Kulturland hat Latein gesprochen. In der Wissenschaft, und das war ja das Kirchen, von der Kirche aus befördert, das war eine große Einheit, also die Sprache Latein, die ganzen Verbindungen auf dem europäischen Kontinent gegenüber die Klöster, über die Kirchen, über die Herzöge, die sprachen da Latein, was das Schriftliche betraf und natürlich auch in gewisser Weise das Mündliche. Dann kam durch Martin Luther so allmählich die hochdeutsche Sprache ins Spiel und nun sind wir dabei, diese Sprache wieder aufzugeben. Das wäre also schade. Ja, was gibt es da noch so? Also Esperanto-Freunde gibt es in der ganzen Welt. Es gibt übrigens auch schon eine, das steht hier in der Zeitung, ich beschäftige mich jetzt wieder mit unserer Zeitschrift, eine elektronische Bibliografie über alle möglichen Esperanto-Artikel in den Zeitschriften. Dann gibt es interessante Projekte in verschiedenen, zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo eine Gruppe Projekttage an den Gymnasien durchführt oder eine Schülerakademie in Deggendorf und so weiter. Es gibt auch Wissenschaft und technische Esperanto-Bibliotheken und eine Diplomarbeit über Esperanto wurde gerade abgeschlossen. Übrigens, das haben wir als Punkt hier, das können wir dann gleich einflechten, dass die Uni Greifswald ein Thema vergeben hat für eine Magisterarbeit, eine Diplom-Ingenieursarbeit über Esperanto. Die ist also erst vergeben, noch nicht fertig, aber wieder zurück zur Zeitschrift. Die Tschechen, die sind ja nur geteilt von den Slowaken, haben eine neue Weltnetzseite aufgebaut, dass man also dort was nachlesen kann. In China ist ganz toll was in Esperanto los, das können wir gar nicht alles so verdauen. Die Chinesen können noch nicht so reisen, sie können auch nicht korrespondieren, weil da fehlt das schöne Westgeld. Aber sie können schon über Internet korrespondieren und viele von uns, die haben ja schon Internetverbindungen nach China. Und in Nordkorea ist ja noch der pure Stalinismus und die kennen da nur ihre Parteiführung, ohne sich um die weitere Welt zu kümmern. Das ist schade, auch um die Menschen. Es gibt in Polen ein neues Esperanto-Kulturzentrum, und zwar in Krakau, alte polnische Hauptstadt. Und in der Mongolei, die Mongolen sind ja ein großes Territorium und ein relativ kleines Volk. Die haben also auch eine Menge unternommen für Esperanto und haben dort an einem wissenschaftlichen Institut über soziale Wissenschaften etwas unternommen, zusammen mit ihren chinesischen Freunden. Ja, USA habe ich schon öfter erwähnt. Die machen sehr viel mit Esperanto, sind eines der Länder geworden, die Esperanto besonders fördern. Das ist scheinbar ein Widerspruch, ist aber gar keiner. Und ja, René gibt ein Zeichen.
Nee, zu den USA könnte man noch was erwähnen.
Na los.
Fällt mir gerade ein. Ich habe sogar ein Buch aus dem Land, so ein Fachwörterbuch, das ist dreisprachig, Esperanto, Englisch und Deutsch. Da geht es um Chemie und Naturwissenschaften.
Aha, ja, das ist also gut.
Das ist also über den großen Teich gekommen irgendwie.
Ja. Als ich neulich in Königsberg war, war ich ja im Hotel und wohnte zusammen mit einem britischen Esperanto-Freund. Und wir haben uns wunderbar in Esperanto verständigt. Das war also eine ganz tolle Sache. Kann man auch mal so erwähnen, nicht? Nebenbei gesagt, in Ostpreußen, was also Russisch jetzt ist, dieser Teil, da ist deutsche Sprache die Nummer zwei, noch vor dem Englischen, weil es erstens sehr viele deutsche Touristen dort gibt, die auch den Mut haben, im Ausland Deutsch zu sprechen. Die meisten deutschen Touristen verweigern ja sich im Ausland und sprechen alles Mögliche, aber nicht Deutsch. Das ist immer schade. Und ja, das dort, was Ostpreußen betrifft und die Welt. Und ich sagte ja schon eingangs, und wir kommen heute nochmal, wenn wir Zeit haben, auf das Blatt, was ja, also eine Zeitschrift aus dem Königsberger Gebiet in Esperanto.
Machen wir jetzt wieder ein bisschen Musik.
Wir machen ein bisschen Musik. Sagen nochmal schnell unsere Adresse, liebe Hörerinnen und Hörer.
So, ja.
Hier ist die Esperanto-Welle oder Ondo Esperanto. Und Sie können die Seiten des Esperanto-Vereins Neubrandenburg nachlesen unter www.esperanto-nb.de. Da werden Sie sehr viel über uns sehen und lesen können.
Und jetzt haben wir die Musik, und zwar heißt das die passend zum Thema Mia Musiker, meine Musik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto, des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Das nächste Thema ist der Deutsche Esperanto-Bund. Nächstes Jahr zu Pfingsten, vom 2. bis 5. Juni 2006, da finden sich die Esperanto-Freunde vom gesamten Deutschland und von allen Gebieten, die mal Deutsch gesprochen haben oder heute noch Deutsch sprechen. Wir nannten schon die Schweiz, Österreich und so weiter, weil der Deutsche Esperanto-Bund vor 100 Jahren gegründet wurde, mit dem Ziel, alle Esperanto-Freunde zu vereinen, die deutscher Zunge sind. Das ist so ein altmodisches Wort und trotzdem gar nicht so falsch, weil Sprache kommt ja von Zunge, die heißt ja im Esperanto heißt es lingua, Sprache, und die Zunge auf Esperanto heißt langa. Aber in anderen Sprachen ist das so ähnlich. Das hat ja damit zu tun, weil die meisten Menschen ja mit der Zunge sprechen. So, und dieser 83. Deutsche Esperanto-Kongress aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Deutschen Esperanto-Bundes wird also in Braunschweig durchgeführt, Anfang Juni, das ist also Pfingsten. Und das hat die Befandnis, warum gibt es nicht jedes Jahr oder gab es nicht jedes Jahr einen Deutschen Esperanto-Kongress? Ganz einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben zwei Kriege, wir haben die Nazi-Zeit, die Stalin-Zeit, da war Esperanto strengstens verboten, weil wir ja auch eine andere Kultur manifestieren und so weiter. Da kommen wir dann öfter mal in den künftigen Sendungen darauf zurück. Warum hassen Großmächte oder die Vertreter von Großmächten so sehr unsere Sprache und unsere Bewegung? So, also 1906 im Mai wurde der Deutsche Esperanto-Bund in Brunswick, so heißt das auf Esperanto, Brunswick, gegründet. Und damals waren also Esperanto-Freunde aus dem Deutschen Reich, aus dem Österreich, das heißt also das alte Österreich, und aus Schweiz und aus den anderen kleineren Ländern zusammengekommen. Das wird also gefeiert und wir haben ganz wichtige Personen der Deutschen Esperanto-Bewegung von heute eingeladen, zum Beispiel Dr. Blanke aus Berlin, der an der Humboldt-Uni gelehrt hat und lernt und lehrt, den Lehrstuhl für Interlinguistik, dann Dr. Werner Bormann aus Hamburg, ein Ökonom, Dr. Ulrich Linz, der sich mit kleinen Sprachen beschäftigt, Professor Dr. Erich Krause aus Leipzig, das ist der führende Lexikologe in Deutschland, der also Esperanto-Bücher herausgibt, also nicht Lehrbücher, sondern Wörterbücher. Nebenbei gesagt ist dieser Professor Krause Sinologe und für Chinesisch zuständig, schreibt auch Bücher in Chinesisch. Und er war übrigens auch beteiligt an der Schaffung der indonesischen künstlichen Sprache. Man hat vor 50 Jahren dort ein Indonesisch geschaffen, damit alle Völker in Indonesien eine gemeinsame Sprache haben. Und nun kommt es, die nicht aus einem der Völker von Indonesien kommen, sondern dass diese Sprache neutral ist, aber auch keine Kolonialsprache ist. Weder Japanisch noch Holländisch noch Englisch, sondern eben eine, die ihre Wurzeln in ihrem Volke hat. Und die Führer von Indonesien haben damals bewusst auch unter anderem Esperanto-Leute eingeladen, weil sie wussten, dass diese vom Sprachgefühl her wissen, wie man eine Sprache aufbaut. Das sind also Themen des nächsten Jahres in Brunswick und darauf freuen wir uns schon sehr. Und ich denke, dass auch viele Hörer von der Brandenburg an diesem Kongress dann teilnehmen. Das wäre es soweit. Das nächste Thema wäre, eine Fachorganisation möchte ich mal vorstellen. Es gibt natürlich nicht nur die Landesverbände im Deutschen Esperanto-Bund oder es gibt nicht nur die Fachverbände wie die Juristen und Mathematiker und weiß ich was alles, sondern es gibt auch die Christen der verschiedenen Konfessionen und selbstverständlich oder leider sind sie auch geteilt. Alle Religionen oder alle christlichen Konfessionen, die sich nach der Reformation gebildet haben, sind vereinigt in der christlichen Esperanto-Föderation sozusagen. Die beinhalten also die Reformierten, die Lutheraner und so weiter. Es gibt ja verschiedene Freikirchen, die aber auf der Grundlage der Reformation entstanden sind. Und die haben sich zusammengeschlossen, die haben eine Zeitschrift, die haben jedes Jahr eine Konferenz. Sie führen auch in Deutschland, ich rede jetzt hauptsächlich noch über unser Gebiet, es gibt also ökumenische Gottesdienste in Esperanto in verschiedenen Teilen der Bundesrepublik, unter anderem in Berlin, in Freiburg und so weiter, wo liegen die acht Kaiser, in Baden-Württemberg, in irgendeiner Stadt. Naja, da finden also ökumenische Gottesdienste statt. Ich rede jetzt aber insbesondere über die protestantische Seite. Und zum Beispiel laden sie ein, zum nächsten Jahr in Tschechien, zum 56. Kongress der evangelischen Esperanto-Christen. Und das ist also hier ganz in der Nähe, sonst das hätte ja auch in Japan sein können oder so. Sie stellen also das Kongressgebäude dar, sie stellen den Inhalt dar, was da alles so durchgeführt wird und wie man sich anmelden kann. Und das ist also ein Beispiel, wie übrigens die Zeitschrift, die internationale Zeitschrift, die heißt Diaregno, göttliches Reich, oft übersetzt, aber eigentlich soll man sowas gar nicht übersetzen. Das ist also eine Zeitschrift der Esperanto-Freunde der evangelischen Kirchenkonfessionen. Aber ich muss nur doch was sagen zur Ökumene. In Esperanto wird das sehr ernsthaft gemacht, aber man ist auch sehr elastisch, andererseits sehr tolerant. Es gab auch in Neubrandenburg vor kurzem einen ökumenischen Gottesdienst in Esperanto in der Johanneskirche. Und in diesem Gottesdienst nahmen Christen teil aus den evangelischen Kirchen, aus der katholischen Kirche, die römisch-katholische, und aus orthodoxen Kirchen.
War das vorletztes Jahr beim Deutschen
Kongress? Das war beim Deutschen Kongress, eben vor kurzer Zeit. Und eben in Neubrandenburg ein ökumenischer Gottesdienst, da sind wir sehr stolz, dass der hier stattgefunden hat. Und das wird leider erst einmal der einzige sein, aber wir haben Übersetzungen auch der Kirchen in Neubrandenburg in Esperanto, die man als Tourist dann auch bei uns erhalten kann. Ja, ich wollte also nur eine Fachorganisation mal hier ansagen, in diesem Falle der evangelischen Christen, das nächste Mal nehmen wir uns die katholischen Christen vor, die Esperanto-Freunde, die aber in der Praxis und immer halt in jedem Kongress, der stattfindet, gibt es konfessionelle Treffen. Die katholischen Christen treffen sich, die evangelischen, sie machen auch gemeinsame Gottesdienste, wie zum Beispiel jetzt in Vilna gab es einen großen ökumenischen Gottesdienst in einer evangelischen Kirche, aber auch mit den Pastoren aus der katholischen Kirche, aus den orthodoxen und so weiter. Wie weit das jetzt alles sein darf, das weiß ich persönlich nicht, ich bin ja kein Theologe, aber die Christen an der Basis machen das, aber bitte ohne Aufsehen, ohne Aufregung, ohne Provokationen und unter dem Respekt einer jeden Konfession, denn wir wollen uns ja nicht gegenseitig missionieren. Jeder soll Lutheraner bleiben, der Lutheraner ist, der katholisch ist, soll katholisch bleiben. In Vilna gab es ja nicht nur römisch-katholische Christen, sondern auch andere Katholiken. Das ist also nicht so, dass dort Reibereien in unserer Ebene bestehen. Ich weiß aber, dass es dort große Vorbehalte in höchster Ebene gibt, aber das ist hier nicht das Thema. Ja, das war also vorgestellt, der Evangelische Esperanto-Bund, sage ich mal so auf Deutsch. Der Esperanto-Titel ist ein bisschen komplizierter. Und ich sagte schon im Laufe dieser Sendung, dass es die Bibel gibt, eine komplette und inzwischen wieder ganz neu übersetzte, also neue Übersetzung der Bibel. Wir haben das ökumenische Gottesdienstbuch, das ist also für katholische und evangelische Christen ein gemeinsames Gottesdienstbuch. Es gibt verschiedene Zeitschriften der Christen, bleiben wir mal bei den Christen in diesem Falle. Also sie sind dort sehr aktiv und sind auch eines der ersten gewesen, die sich vor über 100 Jahren der Esperanto-Bewegung zugewandt haben. So, das zu diesem Thema Christen und Esperanto. Ja, über die Magisterarbeit haben wir schon gesprochen. Jetzt noch was über den Esperanto-Weltbund oder machen wir noch mal eine Musik?
Wir können, könnten noch eine Musik machen. Wir sind bei 48, ne?
Ja.
Dann machen wir mal eine kleine niedliche Musik und die passt ja auch dazu. Ne paschu vor, schreite nicht davon.
Gehe nicht davon.
Geh nicht weg.
Ja. Na, Eck.
Hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Wir setzen fort. Wir sind ja schon fast am Ende unserer Sendung. Leider ist die Stunde sehr schnell immer vorbei. Wir wollen uns jetzt mit einigen Punkten aus der Zeitschrift des Esperanto-Weltbundes beschäftigen. Und jetzt stelle ich vor für junge und alte Hörer, ältere Hörer, die also älter sind als 30 Jahre, einige virtuelle Esperanto-Zeitschriften. Es gibt so ungefähr 200 internationale Esperanto-Zeitschriften, die in Esperanto geschrieben werden. Und dann gibt es da natürlich noch außerdem jede Menge nationale, aber etwa 200 internationale. Und es gibt auch, ich weiß nicht wie viele, inzwischen virtuelle Esperanto-Zeitschriften, die also im Internet, im Weltnetz existieren. Zum Beispiel Lingua Prisma. Im Weltnetz unter www.lingua.info. Das sind also Seiten über die sprachliche Verschiedenheit, in denen werden die Sprachen und Alphabete der ganzen Welt vorgestellt. Man weiß ja heute nicht genau, wie viele Sprachen es gibt, aber man schätzt 5.000, 6.000 untersuchte, lebendige Sprachen. Es gibt auch jede Menge Sprachen, die schon nicht mehr existieren. Die sind also dort in dieser Lingua Prisma und unter lingvo.info. Und man kann dieses lesen in 9 verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Esperanto. Oder eine andere Zeitschrift, die heißt lernu.net. Lernu.net, das ist also ein Kursusunternehmen, wo Esperanto verbreitet wird und angeboten wird und praktiziert wird für diejenigen, die Esperanto lernen möchten. Verschiedene Kurse und auch in unseren Seiten unseres Vereins zu finden.
Genau, da steht Lernunet auch drin in den Verweislisten.
Genau. Und das ist also für diejenigen, die Esperanto lernen möchten. Da werden auch Texte vorgelesen im Weltnetz, Berichte, Bilder und so weiter. Und in 24 Sprachen ist das. Und unter anderem diesen 24 auch Esperanto mit Filme und ganze Bücher kann man danach blättern und so weiter. Oder eine nächste, die nennt sich interkulturo.net. Diese Seiten unterstützen Gruppen, die teilnehmen an dem Projekt Interkulturo. Das heißt, die den Kulturaustausch verschiedener Länder dort organisieren, wo man Erfahrungen über kulturelle Themen darlegt und wo man eben auf der Basis der sprachlichen Gleichberechtigung die Verschiedenheit der Völker präsentiert. Das heißt also interkulturo.net. Jetzt muss ich mich beeilen. Dann gibt es ein Informationszentrum für Esperanto, ixo.net. Das ist eine Seite, die immer noch erneuert werden, die die Esperanto-Informationsdienste unterstützen, wo man eben alle möglichen Informationen zusammentragen kann, um sie dann weiter zu vermitteln. Also so eine Art, ja, wie heißt das in Deutschland, ADN oder so, nicht, allgemeiner Nachrichtendienst, wo man Neuigkeiten abfragen kann und dann weiterverwenden kann. Leider reicht die Zeit nicht. Es gibt also nach unserer Übersicht etwa 100 verschiedene virtuelle Esperanto-Zeitschriften, also die hier regelmäßig wie Nummern erscheinen, die erneuert werden und die ähnlich wie aktuelle Weltnetzseiten funktionieren. Es gibt ja auch innerhalb der Vereine so Rubriken, in denen man Neuigkeiten reindruckt, die dann alle Tage wieder erneuert werden. Und so sind hier diese Zeitschriften. Ja, zum Abschluss noch ein bisschen Lektion. Wir hatten zwar schon eine Menge erzählt zu Anfang, was es alles so gibt. Und heute machten wir einige Esperanto-Grüße mal. Möchten wir einige Esperanto-Grüße präsentieren. Wir hatten heute nämlich schon einen, der vom Goethe-Institut. Wie heißt denn guten Tag?
Bonan Tagon.
Und guten Morgen?
Bonan Matenon.
Und guten Abend?
Bonan Vesperon.
Und Bonan Nocton?
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Das ist zwar jetzt noch nicht, auch wenn es schon dunkel wird.
Ja, und Gisarevido?
Auf Wiedersehen.
Jevia Sano?
Gesundheit oder Prost, je nachdem.
Ja,
Und guten Appetit.
Bonan appetiton.
Und wie grüßt man sich ganz allgemein?
Saluton.
Saluton. Das ist eigentlich der Universalgruß, den man ständig in Esperanto dann richtig anwendet. Da muss man nicht auf die Jahreszeit gucken. Und fast zum Schluss möchte ich noch was von den Esperanto-Freunden aus Russland, aus Königsberg. Die haben also eine Zeitschrift, die heißt so ähnlich wie unsere Sendung. Die nennt sich hier aber La Ondo de Esperanto. Das ist eine der ältesten russischen Zeitschriften, die es in Esperanto gibt und die jetzt in Königsberg herausgegeben werden.
Die haben auch eine eigene Internetseite, glaube ich.
Die haben auch eine Internetseite, ja.
Die Adresse weiß ich jetzt aber nicht, steht die
genau irgendwo. Und die haben unter anderem auch solche kleinen Seiten, wo man ganz kurz immer einen Satz, eine Information hat. Und das heißt hier Kurte, Malonge. Und zum Beispiel einige Landesverbände des Weltbundes arbeiten zusammen mit der UNESCO in Paris und werden eine neue Resolution der UNESCO vorbereiten für die UNESCO. Die hat das ja schon ein paar Mal gemacht. Das muss man ab und zu mal erneuern, denn die UNESCO ist ja die Kulturorganisation der UNO und die unterstützt massiv Esperanto unter der Rubrik Gleichberechtigung der sprachlichen Verständigung. Oder in Spanien, die Spanische Esperanto-Föderation wird teilnehmen an dem 400-jährigen Buch, das also seit 400 Jahren, also dieses Thema existiert, und wird dort Don Quixote übertragen, nochmal neu übersetzen. Ich habe das Buch übrigens ganz dick in Esperanto, aber die machen das nochmal neu. Oder die Quäker, das ist eine religiöse Vereinigung, hauptsächlich in angloamerikanischen Ländern. Diese Quäker, die nennen sie auch Esperanto Quakera, Esperanto Societo, die nahmen teil an einem Treffen der europäischen, osteuropäischen Quäkerkirchen und in der Nähe von Budapest und haben dort in Esperanto auch diskutiert. Es gab dort einige Sprachen, die russische, ungarische und Esperanto als Sprache. Die litauische Esperanto, der litauische Esperanto-Bund hat im Staatlichen Museum Material übergeben über den 90. Esperanto-Kongress, also ein Material, was in diesem Museum dann deponiert bleibt. Das ist sehr umfangreich mit allen Details des jetzt zu Ende gegangenen Kongresses, des Weltkongresses. Die Herzberg im Harz hat sehr aktiv in Esperanto und sie haben dem Esperanto-Zentrum ein Salon gewidmet, Haus der Begegnung, wo ständig Esperanto-Kurse für ganz Deutschland stattfinden. Also ganz aktuell. Oder in der Halle des Volkes in Peking, das ist in China, gab es eine Zeremonie, wo der internationale, ja, die internationale Esperanto-Bewegung Verda Stelo ausgezeichnet wurde wegen Kinderzeichnungen und Kalligraphie und Fotografiekunst, die dort eben stattgefunden hat. So, wir haben noch eine Minute, sagt die.
Ganz knapp eine.
Ja, wir haben noch eine Enthüllung.
Oh, mach
wir wollen ja Sensationen.
Mach schnell werden, na, ganz
wir haben ein Esperanto-Zeltlager. Und da hat der Vorstand gewechselt und das weiß kein Mensch. Es gibt einen neuen Vorstand, das neue Komitato nennt man das, im Esperanto. Und da sind auch Neubrandenburger Esperanto-Freunde mit beteiligt. Das ist die Sensation, die noch keiner weiß, aber die jetzt bekannt ist.
Und jetzt müssen wir langsam aufhören, weil wir nur noch eine halbe Minute haben. Also verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 3. November 2005 war Werner Pfennig. Unsere nächste Sendung ist...